das Evangelium an Schriftlesung, ohne dass ihr vielleicht nochmal auf den Schritt im Alltag gerade schaut. Was haben die drei Bibelstellen echt gemeinsam gehabt, wo die Rahel uns gelesen hat? Ich habe mich gefreut, dass du die gelesen hast. Die Kanzler macht sich gerade selbstständig. Was haben die drei Bibelverse echt gemeinsam gehabt? Wenn es jemand wagt, dürft ihr sagen. Aber sonst mehr als Anregung auch für euch, was haben sie gemeinsam gehabt? In den älteren Übersetzungen ist an drei Orten das Wort Evangelium. Ich zitiere sie nochmal ganz kurz, dass Jesus am Anfang umgezogen ist, in der Synagoge gelehrt hat und das Evangelium predigt hat und dann Krankheiten geheilt hat. Matthäus 11 ist wie Zusammenfassung, was ist denn die Botschaft, Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter und der Arme wird das Evangelium predigt. Das ist also der Schlüssel zu einem anderen Reichtum, wie das Armsein wir uns zuerst vorstellen. Aus letzter Matthäus 24, wo eigentlich schon ein Ausblick ist auf die kommende Zeit, auch unsere Zeit, bevor Jesus kommt. Es wird predigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Dann wird das Ende kommen. Was steckt eigentlich hinter dem Wort, das uns so vertraut und vielleicht auch beliebt ist, das Wort Evangelium? Was steckt hinter dem Begriff? Das Wort gehört seit dem Urchristentum zum christlichen Wortschatz. Wir haben es gerade gelesen in der Bibel. Die gute Botschaft, die gute Nachricht wird manchmal in der Bibel angeschrieben. Das ist genau auch das, was das Evangelium ausmacht. Es ist ein Bild dahinter, das ich hier auch schon gesagt habe, wo mich immer wieder berührt, wo mich auch tröstet. Wenn früher zwei Könige gegeneinander gekriegt haben, gibt es leider auch heute noch, dass Völker gegeneinander kriegen. Und die eine Seite gewonnen hat, ist man vom Schlachtfeld vorne, ist ein Läufer zurückgelaufen zum König, denn sie sind sicher ein Palast, der nicht selber kriegt. Und hat dem König hinten erzählt vom Sieg, der vorne ist. Auch wenn die ganzen Truppen noch verteilt gewesen sind, auch wenn Kriegsauswirkungen, die zerstörten Städte und so weiter noch da gewesen sind. Botschaft vom Sieg, wir haben gesiegt, der Feind ist besiegt, der Sieg ist da, auch wenn man es mit den Augen noch nicht gesehen hat. Und das Bild steckt hinter dem Begriff Evangelium. Botschaft vom Sieg, der schon da ist in Jesus Christus mit seiner Auferstehung. Auch wenn wir mit unseren Augen zum Teil noch die Schlachtfelder sehen und noch spüren, was der Krieg alles mit sich gebracht hat. Der Krieg gegen Gott. Der Krieg von der Schuld und Sünde gegen die Heiligkeit von Gott. Der Krieg vom Tod gegen das Leben. Und es ist für mich in der Tat schon frohe Botschaft zu wissen, der Sieg, der ist da. Ich bin so dankbar, können wir von Ostern her leben. Auch dann, wenn es nicht jeden Sonntag im Kalender ist. Übrigens, jeden Sonntag ist ein kleines Osterfest. Es ist der Tag der Auferstehung. Das macht mich froh. Aber es geht um das Evangelium. Und das Markus-Evangelium fängt genau so an. Anfang vom Evangelium von Jesus Christus, Gottes Sohn. Es ist also die Siegesnachricht von Gottes Sohn in dem Kampf, wo gesiegt hat. Wo gesiegt hat gegen Sünde, Tod und Teufel und die Botschaft, dass der Gegner nichts mehr zu melden hat. Das Evangelium ist die gute Nachricht vom Sieg. In dieser Welt, für dich und für mich. Das Evangelium ist nicht einfach nur ein guter Rat. Es gibt so die netten Heftchen, gell? Die habe ich schon mehr von denen erzählt. Die Heftchen beim Coiffeur. Vielleicht auch beim Doktor, ich weiß es nicht. Mit so guten Ratschlägen. So wird ihr Leben glücklich. 5 Schritte, zum erfüllten Leben. Und wie die Titel alle heissen. Das geht zum Zeitvertüllen, wenn man nichts Gescheiteres hat. Aber das Evangelium ist mehr wie gute Ratschläge, wie es viele gibt. Bessere, schlechtere. Die drei eingangs zitierten Bibelstellen haben eins gemeinsam, dass sie berichten, dass das Evangelium von Jesus predigt worden ist in der ganzen Welt. Und was es wird bewirken. Sogar Lahme werden können laufen, Blinde werden können sehen. Es wird deutlich, dass das Evangelium, das sind nicht einfach Worte, die man sagt, es ist eine Kraft. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Kraft, es ist nicht einfach ein Wort. Es verändert Leben. Das ist für mich auch ein bisschen Geheimnis, aber auch Motivation, unterwegs zu sein und das Evangelium zu sagen. Manchmal braucht es so Überwindung, so das Evangelium in eine Situation zu sagen, wie es scheinbar manchmal nur wie Worte daherkommen. Und dann erleben wir, dass Menschen frei werden, dann erleben wir, dass Menschen erlöst werden. Dann erleben wir, dass sich ganze Situationen ändern wegen dem Wort vom Evangelium. Es ist eine Kraft. Das Evangelium ist eine Kraft. Und ich habe in dem Buch, das mich begleitet, das uns ein bisschen begleitet durch die Predigtserie, aus meiner Sicht eine grandiose Zusammenfassung gefunden, was die Kraft vom Evangelium ist. Ich lese nicht das ganze Zitat. Ihr findet es dann auf der dritten Seite von der Zusammenfassung. Darum hat es heute drei Seiten, weil ich es euch nicht habe vorenthalten wollte. Aber ich lese einen kurzen Ausschnitt, um euch mit zu reinnehmen in den Lobpreis oder in das Staunen, was das Evangelium ist. Der Dr. Philipp Bartholomäe schrieb, das Evangelium stellt nicht heraus, was wir tun und leisten müssen, sondern was durch Gott und durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung für uns getan hat. Es geht um Jesus, nicht um das, was wir tun. Der zentrale Inhalt des Evangeliums ist überwältigend. Jesus Christus lebte das gottgefällige Leben, das wir hätten leben sollen. Und er starb am Kreuz den Tod, den wir als Konsequenzen unserer Sünde hätten sterben müssen. Doch die anschließende Auferweckung bestätigte Gott gleich auf mehrfache Weise, dass das Opfer Jesu auch wirklich effektiv ist. Jesus tatsächlich der verheißene Retter und Gottes Sohn ist. Sein Sterben hat vollkommene Vergebung der Sünde bewirkt. Der Tod ist ein für alle Macht besiegt. Und auch uns steht nun der Weg zum ewigen Leben offen. Das ist wie eine große Doxologie über das Evangelium, die Botschaft von Jesus. Ein Staunen über die Kraft. Er führt nachher noch ein bisschen weiter, was Konsequenzen sind. Das dürft ihr daheim lesen. Mir hat es angesprochen. Das Evangelium von Gott, das in Jesus Christus uns verkündigt wird und Jesus verkörpert hat, ist grossartig. Einmalig. Für uns als Einzelne, wie auch für uns als Gemeinde. Mir geht es ein bisschen so, wenn ich das Bedenken, was das Evangelium macht, der bewirkt das in mir Dankes, bewirkt Lob, Preis. Unabhängig, was für Lieder, das wir im Kopf oder im Herz haben. Mir ist ein älteres Lied in den Sinn gekommen, das in einem ganz anderen Zusammenhang sonst gesungen wird. Aber dort heisst es, wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Das Lied heisst, dies ist der Tag, den Gott gemacht. Nicht, dass er an dem müsst umstudieren den ganzen Morgen. Wer könnte denn in dich zu loben, in die Anbetung mit einstimmen? Und das Evangelium ist die DNA der Gemeinde. Ich bin froh, dass du uns gerade ein bisschen reingenommen hast. Ich werde heute nicht fest vom DNA erzählen, sondern einfach das Bild brauchen von dem wichtigen, von dem prägenden Bau. Bestandteil von unserem Leben. Ich bin immer fasziniert von der Genetik und gleichzeitig auch ein bisschen skeptisch, weil so ein grosser Segen davon kommt und die Gefahr auch gross ist vom Missbrauch, wie bei allem übrigens, wo wir Menschen die Finger nehmen. DNA. Ich habe immer einen Kampf mit meinem Computer. Der will jedes Mal, wenn ich DNA mit Grossbuchstaben schreibe, tut das korrigieren mit dem Wörtli dann. Schon vor einer Weile ist mir das aufgefallen. Und jetzt, wo ich die Predigt geschrieben habe, wieder, er hat es einfach korrigiert. Also, das wäre dann die falsche DNA vom Computer, dass er es einfach korrigiert. Das Evangelium ist DNA von einer christlichen Gemeinde und Kirche. Biologisch gesehen ist DNA sind die wichtigen Bestandteile von der Zelle. DNA hat alle wichtigen, nötigen Informationen und fungiert quasi als Bauplan, nicht nur für die Lego, sondern für unser Sein. Es ist ein grosses Rätsel auch für mich, wo das nicht studiert hat. Und für ausgewogene, für gesunde Gemeinden oder Kirchen ist das Evangelium die DNA, was soll und muss prägend sein. Und vielleicht wissen wir es, wenn DNA beschädigt ist, wenn ein Gen kaputt ist, dann gibt es eben Auswirkungen. Und ich glaube auch, dass wenn das Evangelium nicht mehr DNA ist von einer Kirche, dass es krankhafte Erscheinungen gibt, Missbildungen gibt. Ich schaue mit dem nicht, wer die Missbildungen hat von den Kirchen. Ich habe genug zu schauen auf mein Leben. Aber dort, wo das Evangelium die DNA ist, aus dem heraus kommt das gesunde Leben, aus dem heraus entwickelt sich das, was Gott möchte. Wie ist das bei uns als Gemeinde? Ich vermag es nicht, eine Antwort zu geben, aber ich stelle gleich die Frage, ist Evangelium, das Evangelium von Jesus, die DNA, die uns als Gemeinde, als Kirche ausmacht? So wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt worden ist, ist das Evangelium immer von zwei Seiten bedroht. Wird zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt, das Evangelium? Das ist ein Zitat von Timothy Keller. Und ich möchte die zwei Seiten, die das Evangelium in unserem Leben, in unserer Gemeinde bedroht, ein bisschen ausdeutschen. Es wird von zwei Seiten bedroht. Beide Seiten haben einen wahren Teil. Aber sie sind so einseitig, dass sie eben nicht mehr wahr sind. Fake News sind wir uns gewöhnt. He? Verzerrungen von der eigentlichen guten Nachricht. Der eine findet, der eine Seite ist Gesetzlichkeit. Das Evangelium ist immer wieder gefördert und bedroht durch eine Gesetzlichkeit. Bei der Gesetzlichkeit steht im Vordergrund, dass der Mensch ein heilig, Gott wohlgefälliges Leben führen muss, damit er erlöst ist. Das Schlüsselwort ist damit. Wir müssen ein Gott wohlgefälliges Leben führen, damit wir von Gott angenommen sind, damit Gott uns liebt. Die scheinbar gute Nachricht lautet, Gott vergibt dir deine Sünde, aber jetzt musst du den Rest selber erarbeiten, dass Gott mit dir gnädig bleibt. Und wir merken Fake News. Die Beziehung zu Gott entscheidet sich dann daran, an dem, was ich tue und an dem, was ich bin. Und ich bin so froh, ist das Evangelium mehr, wenn ich kann und mehr, wenn ich tue. Wenn ich mein Möglichstes tue, um Gott ein Maßstab zu erfüllen, dann wird er mich erst annehmen. Übrigens, so eine Fake News begegnet mir manchmal auch im Unterwegs als Gemeinde. Wenn wir uns als Gemeinde dann innerhalb mal genug lieb haben, dann erst können wir evangelisieren. Und ich verspreche euch, wir werden uns nie genug lieben, dass wir rausgehen können. Das ist Fake News vom Satan, um uns zurückzubinden, weil wir das noch nie werden erreichen. Wir sollen einander lieben, ja, das habe ich nicht gesagt. Aber in den Kirchen, wo der Find ist, verbreitet sich häufig eine Atmosphäre von pflichtbewusster Anstrengung, von einem inneren Druck, auch ein bisschen von einer angespannten Freudlosigkeit. Ja. Ach. Und die anderen stellen sich selber selbstgerecht her und sagen, schau noch mal, was ich schon erreicht habe. Ist es verwunderlich, wenn Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, dann ein bisschen am Bogen um so Gemeinschaften herum machen? Die andere Seite, auch ein Find, ist das Relativieren, der Relativismus. Da wird betont, dass ein heiliges, an Gottes Gebot orientiertes Leben ja gar nicht mehr nötig ist, weil Jesus uns sowieso alle liebt. Weil Jesus sowieso jeden Menschen liebt und annimmt, wenn er ist. Und die scheinbar gute Nachricht ist, Gott liebt dich und du, jetzt mach nur, was du willst. Jesus hat uns befreit. Aber damit wir ihm nachfolgen und nicht, dass wir machen, was wir wollen. Sondern, dass wir befreit sind, zu beten und zu leben. Dein Wille soll jetzt in meinem Leben Wirklichkeit werden. In Gemeinden, wo der Relativismus sein Unwesen treibt, rückt Gottes Heiligkeit und Ehrfurcht in den Hintergrund. Man biegt sich raus, was einem passt und was man gerade fühlt. Und wer probiert, Gottes Wort ernst zu nehmen und sich an Gebot halten, wird manchmal verdächtigt, Pharisäer zu sein. Wie du. Am Schluss bleibt nur noch gültig, was man selber für richtig haltet oder was sich gut anfühlt. Stimmt's für dich? Mir stimmt's für mich. So. Jesus nachzufolgen ist immer ein Kampf an diesen zwei Fronten gegen Gesetzlichkeit und gegen Beliebigkeit. Und wenn ich mein Leben schaue, kann ich es auch nicht so auseinanderhalten, wie auf dem Predigtmanuskript, dass einmal das ist und einmal selbst. Und häufig spielt beides in mein Leben drin. Aber das Evangelium als DNA vom Gemeindeleben will uns beeinflussen. Unser Denken, unser Reden, unser Handeln durch die erfahrene Gnade, durch die erfahrene Gnade von Jesus. Aber es bewirkt eben auch, dass wir uns verändern. Es gibt so ein beliebtes Evangelisationslied, ich weiß nicht, ob ihr es gerade im Ohr habt, es heißt, Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Das stimmt. Aber dort hört das Lied nicht auf. Das Lied geht in einer weiteren Strophe weiter, was heißt, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Es ist schade, wenn man das Lied nur mal am Anfang singen und aufhört. Darum passt es sehr gut zur Evangelisation, weil wir dürfen kommen, jedes darf kommen, wenn wir sind. Kretti, du hast das so schön gebetet oder gesagt im Gebet, dass wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Dass wir Jesus auch mal sagen können, mir stinkt, die Bibel zu lesen. Ich habe heute keine Lust. Ich mache heute nicht. Weil er damit umgehen kann. Es stoßt Veränderungsprozesse an das Evangelium, dass wir nicht gleich bleiben, wie wir sind. Der Paulus nennt das Mittel dazu Gnade. Gnade ist das Mittel, das uns verändert. Oder die Liebe von Jesus, die verändert uns. Er sagt es mit dem Wort Gnade. Und er schreibt Titusbrief, Kapitel 2. Ich lese euch den Vers. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Und dann kommt es. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und dann heißt es wieder, was die Gnade macht. Sie erzieht uns dazu, von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und uns nach Gottes Willen zu richten und zu leben, dass Gott geehrt wird. Das macht Gnade. Das macht die erfahrene Gnade bei Gott, dass sie uns erzieht und verändert immer mehr zu Christus Herr.
Der Titus soll begreifen, dass das Evangelium und Gnade die Kraft hat, um uns zu verändern, zum Gott wohlgefälligen Leben. Wir brauchen also mehr erfahrene Gnade, damit wir uns verändern. Und glaub selten einfach moralische Druck, jetzt sollst du endlich einmal. Moralischer Druck ändert häufig einfach unser Verhalten, dann bin ich, dann tue ich etwas anständiger. Dann tue ich etwas lieber. Aber das korrigiert nur mein Verhalten, aber in mir innen bleibt das Gleiche. Mach ein Deckel darüber, dass die anderen nicht sehen. Oder ich komme, dass es die, komme nicht mehr, dass es die anderen nicht sehen. Aber Gnade verändert uns. Wir brauchen mehr Gnade. Und das gleiche Hilfsmittel gibt der Petrus seinen Leser auch an die Hand und lenkt den Blick auf das Evangelium. 1. Petrus 1,3: Richtet euch ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade. Das Evangelium zeigt mir zwei Sachen auf und es ist nochmal ein Zitat, weil ich es nicht so gut selber sagen könnte. Das Evangelium, die DNA von der Gemeinde von Jesus, zeigt uns zwei Sachen auf. Das erste: Ich bin von Natur aus so sündhaft und so schuldig und so schlecht, wenn ich es nicht für möglich gehalten hätte. Ich bin sogar noch schlechter, wenn ich je gedacht habe, ich sei es. Aber, und jetzt kommt das Evangelium, die gute Botschaft. Ich bin durch das Evangelium von Jesus Christus angenommener und geliebter, wenn ich mir je hätte träumen können. Jesus liebt uns nicht, weil wir uns bemühen. Jesus liebt uns nicht, weil wir über das, was nicht soll sein, ein Deckel drüber tun und uns vor Jesus verstecken. Sondern er liebt uns dort, wo man, excuse den Ausdruck, füdle blugt und mit allem Mist, was uns ausmacht, vor ihm sind. Und er uns liebt mit dem, in dem innen. Und uns verändert durch seine Gnade. Das Evangelium von der Gnade führt also nicht in die Beliebigkeit, ja, dann mach nur, was du willst, du bist eh erlöst. Und Gehorsam wirkt nicht Gesetzlichkeit, dass ich nur der Form nach anständig bin, weil man es halt so macht. Ich habe während der Covid-Zeit ein bisschen etwas gespürt, was Gesetzlichkeit könnte bedeuten. In gewissen Phasen der Covid-Pandemie habe ich gemerkt, dass sie gewisse Regeln nur noch einhalten, damit sie eingehalten sind. Aber nicht mehr, weil ich sie mit Herzen mitgetragen habe. Das ist für mich Gesetzlichkeit, wenn ich etwas nur noch mitträge, damit ich es gemacht habe. Aber mein Herz nicht dabei ist. Wie wirkt denn jetzt das Evangelium? Was macht die Botschaft vom Sieg? Was macht die Botschaft von Jesus mit uns? Was macht sie mit uns als Gemeinschaft? Was macht sie mit uns als Kirche? Und wie bestimmt sie uns? Ich möchte ein paar Punkte aufzählen. Und ich glaube, wenn wir es hören, merken wir, wir haben alle schon etwas von dem erfahren. Aber ich will bei jedem auch noch mehr von dem. Und es weckt bei mir die Sehnsucht nach mehr von dem Evangelium, mehr von dieser Veränderung. Das Erste, was das Evangelium mit uns als Gemeinde oder als Menschen, als Nachfolger macht, es macht uns liebevoller. Und das nicht mit einem Snickers. Es gibt eine Snickers-Werbung, wenn es Tier ist, muss man Snickers essen, dass man wieder anständig tut. Nicht so. Das Evangelium macht uns liebevoller. Wenn wir uns von Gott bedingungslos geliebt wissen, erwachst aus dem aus der Kraft, anderen liebevoll zu begegnen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Jesus uns bis am Ende geliebt hat, bis zu seinem letzten Blutstropfen, bis zu seinem letzten Atemzug, Werden wir fähig, auch andere zu lieben, wenn Menschen uns nicht genauso liebevoll begegnen? Das fordert mich raus. Und manchmal geht es nicht, Menschen zu lieben. Das schaffen wir nicht. Manchmal stolpere ich. Aber das Evangelium befähigt uns immer mehr, Menschen anzunehmen, so wie sie sind und nicht so, wie sie sollten sein. Unabhängig, dort ist ja die Herausforderung, unabhängig von Sympathie und Antipathie. Unabhängig vom Ansehen der Person. Ist jemand arm oder reich? Ist mir jemand sympathisch oder nicht? Schmeckt er gut oder nicht? Ist er gescheit oder finde ich, er ist ein bisschen weniger? Unabhängig. Das Evangelium macht uns liebevoll. Und jetzt spüren wir, wir alle haben schon etwas von dieser Verwandlung erfahren. Und es schmeckt gleichzeitig noch mehr. Ich will noch mehr von dem. Das Zweite, es macht uns barmherziger. Wer geneigt ist, die Annahme bei Jesus von der eigenen Leistung abhängig zu machen, steht immer in Gefahr, dass man andere, wo man weniger heilig erlebt, auf die oben runterzuschauen. Wenn du mal so weit bist wie ich. Verurteilende Blick werden durch das Evangelium ersetzt durch barmherzige Umarmungen. Das muss nicht körperlich sein. Aber dass jemand sich angenommen weiss und nicht ausgeschlossen. Ich kenne so zwei, drei Menschen, sie sitzen nicht unter uns. Wenn die mich anschauen, habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Es hat mehr mit mir zu tun, wie mit ihnen wahrscheinlich. Aber dass man den Blick von der Barmherzigkeit könnte, auch dass sich andere nicht schon verurteilt fühlen, weil man sie anschaut. Es entsteht ein Raum, wo wir es wagen können, als Sünder miteinander vor unserem Gott zu stehen, als erlöste Sünder. Es befähigt vielleicht, dass man könnte mit der Schwachheit von anderen umgehen, ohne auf sie zu zeigen, weil wir um unsere Schwachheit wissen. Es ist nicht an mir, die Schuld vom anderen zu verurteilen, nur weil ich anders sündige, hat mal jemand gesagt. Wir werden barmherziger mit Zerbruch, mit Wunden von anderen Menschen. Wir haben schon erfahren und es schmeckt nach mehr. Das Evangelium macht uns mutiger, es gibt uns Rückgrat, wenn wir trotz gesellschaftlichem Gegenwind da oder dort Jesus bezeugen. Das Evangelium macht uns grosszügiger. Für Jesus heißt, Jesus, der reich war, wurde für uns arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Er hat es gerade umgetauscht. Er hat seinen Reichtum verloren, damit wir reich werden. Und er hat unsere Armut auf sich genommen, wo gar nicht sinnig gewesen wäre. Und wenn wir Jesus sehen, was Jesus geopfert hat, ich habe es vorhin gesagt, bis zum letzten Blutstropfen, bis zum letzten Atemzug, die hinterletzte Gottverlassenheit, dann weckt in mir das Grosszügigkeit, wo ich merke, ich will nicht nur das, was so bleibt in meinem Leben, Jesus zur Verfügung stellen. Der Rest der Zeit, der Rest der Geld, so wie Brösmeli auf dem Tisch vom Brot, vom Morgen. Nein, das Erste, vor allem zuerst, grosszügiger. Es hat jemand gesagt, in einer vom Evangelium erfassten Gemeinde entsteht eine Grosszügigkeit, damit sodass Menschen alles, was sie ausmacht und alles, was sie sind, Gott zur Verfügung stellen. Wir erfahren es schon und es schmeckt nach mehr. Und das Letzte von der Aufzählung, es macht uns demütiger. Demütig in dem Sinn, dass sie weiss, ich habe die Gnade nicht verdient. Durch das entsteht ein Klima, wo es möglich wird, voneinander höher zu denken als wir uns selber. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe. Ich habe so eine Lektion einmal gelernt, da etwas, was mir ein bisschen unangenehm war. Ich Heinz Stübi, vielleicht kennen den die einen noch. Heinz Stübi hat lange im EGW auch mitgewirkt. Der Heinz Stübi hat einmal in einer Bezirksratsrätte jedem vom Bezirksrat so eine goldige Dreikönigskrone angelegt. Ich habe so Zeug nicht so gern. Aber ich habe es über mich hergehen lassen. Und dann hat er gesagt, oh, genau so, wie wir jetzt die Kartonkrone haben, so sollen wir einander sehen. Mein Gegenüber ist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit von Jesus. Und wenn wir so einander anschauen, werden wir nicht mehr gleich miteinander umgehen, wie wenn wir übereinander herziehen. Und manchmal gibt es Momente, wo ich bewusst anderen Menschen so eine Krone in meinen Gedanken anlege. Damit es mit meinen Augen ein bisschen besser sichtbar ist. Sie sind auch gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit von Gott. Und es ist nicht an mir, auf sie oben runter zu schauen. Sondern auf Augenhöhe oder sogar von den Füßen, wo man einander wäscht, einander zu schauen. Wer an den Füßen und den Knündelt, kann nicht mehr auf die anderen runter schauen, übrigens. Und ich glaube, so kommt auch die Einladung zu Jesus eine Prägung über, die nicht mehr von oben runter ist. Du brauchst halt Jesus, weil du so schlecht bist und jetzt komm. Sondern sie kommt auf Augenhöhe. Jesus sucht dich, Jesus liebt dich, seine Gnade ist da. Komm, ich bin auch bedürftig, ich bin auch zu dem Jesus. Komm mit mir, wir brauchen beide Jesus. Grossartig finde ich, was das Evangelium parat hat für uns. Und es schmeckt für mich nach mehr. Ich möchte mehr von dem Evangelium. Ich möchte mehr von dem, dass es uns verändert. Wir schließen ab. Nochmal mit dem, was wir gelesen haben. Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich, heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Und der Ausblick in unsere Zeit. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn wir uns Erneuerungsprozesse wünschen, wenn wir uns eine Veränderung von uns auch als kleine Gemeinde wünschen, Aufbruch oder Relevanz als Kirche wünschen, ich glaube, dann fängt es nicht an, zuerst mit guten Konzepten. Gute Konzepte können gut sein. Sie müssen auch nicht alle von Amerika kommen. Aber ich glaube, es passiert vor allem dort, wo das Evangelium unsere DNA ausmacht, unser Bauplan ist für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Es ist Gottes Kraft, es ist das Wiederentdecken von Gottes Kraft im Evangelium und ich schließe ab mit ein paar Sätzen von Paulus, ihr kennt es ja vielleicht. Ich hielt es für richtig, euch nichts anderes wissen zu lassen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht mit großem Zittern und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überragenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Mit dem Evangelium ist der Paulus gekommen und hat gesagt, ich habe nichts anderes wollen. Und ich habe nichts anderes gebracht, wie das Evangelium von Christus, weil es eine Kraft ist. Dazu leite uns Gott und helfe uns Gott.